Wir waren zu dem Abschnitt C, 17, Vers 17 bis 22 gekommen. Da geht es um die Autorität der Teilhabe am himmlischen Königreich. Teilhabe am himmlischen Königreich heißt in zweifachem Sinne Teilhabe. Jetzt sind sie Teilhabe des vorläufigen Charakters des Königreiches. Sie sind aber nach der Verheißung solche, die das Königreich später in voller Blüte ererben sollen. Das sind solche, die Jesu Jünger sind. In diesem Sinne geht es schon um Nachfolge. Wie lautet nun die Autorität solcher Menschen, die wir heute Christen nennen? Lassen Sie mich Verse 17 und 18 lesen. Wähnt nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, wird auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Vielleicht, ich nehme an, dass nicht jeder notwendigerweise alle die Ausdrücke in diesen Versen versteht. Wenn das so ist, dann natürlich braucht man das nicht zu tun, weiß jeder, was ein Jota ist. Wer weiß nicht, was ein Jota ist? Aha. Und wer weiß nicht, was ein Strichlein in diesem Zusammenhang wäre? Also, das hat natürlich mit dem hebräischen Alphabet zu tun. Das Gesetz und die Propheten sind in hebräischer, meistens in hebräischer Sprache geschrieben. Ein Teil, ein kurzer Teil in Aramäisch, aber das ist ähnlich geschrieben mit demselben Alphabet. Und so geht es also um dasselbe. Ein Jota ist hier die Formulierung für den hebräischen Buchstabe Jod. Jod ist der kleinste Buchstabe, entspricht unserem I. Wir haben heute zwei Buchstaben, weil wir zwei Aussprachen haben. I und J, aber auch in der deutschen Sprache werden diese schnell verquickt. Anstatt dass man CVJM sagt, sagt man auch CVIN, nicht wahr? Das ist ursprünglich ein Buchstabe. Das I heißt im Hebräischen J, also J. Und ist das kleinste, der kleinste Buchstabe. Die anderen Buchstaben brauchen normalerweise einen gleichen Platz. Aber der Buchstabe J ist ein kleiner Buchstabe, der nur einen Teil des oberen Raumes bedarf. Es ist nur ein kleines Eckchen. Das ist der kleinste Buchstabe. Jesus will sagen, dass jeder Buchstabe wichtig ist, sogar der kleinste. Es geht nicht um die Größe des Buchstabes. Lamet geht über die obere Linie hinaus, das ist dann ein großer Buchstabe. Der ist nicht wichtiger als ein J und auch nicht unwichtiger. Alle Buchstaben sind gleich wichtig und alle sind unbedingt notwendig. Das Strichlein ist ein Buchstabeteil. Es gibt einige Buchstaben, zum Beispiel das hebräische R und B könnte man nehmen. Die sind ähnlich, nur geht es da um ein kleines Strichlein. Oder da gibt es noch andere Buchstaben, die sind sehr ähnlich. Also nicht nur der Buchstabe, sondern ein Teil des Buchstabens ist wichtig. Es geht darum, dass wir wissen, ist dies der Buchstabe oder ist der der Buchstabe? Mit anderen Worten, jeder Teil des Wortes ist wichtig. Dies ist eines der stärksten Ausdrücke für die Zuverlässigkeit der Heiligen Schrift, die wir aus dem Munde haben, und ist für uns eine Richtlinie, wie wir die Schrift zu betrachten haben. Wenn Paulus dann sagt, der Buchstabe wäre nicht wichtig, es käme auf den Geist an, dann hat man dieses Wort nicht recht verstanden, wenn man sagt, die Bibel wäre nicht wortwörtlich zu nehmen. Was natürlich wortwörtlich ist, das hängt davon ab, was das Wort bedeutet. Wortwörtlich muss man die Sprache immer nehmen, hängt nur davon ab, was ist gesagt worden. Wenn ich sage, die Sonne wird morgen um so und so viel Uhr aufgehen, dann muss ich wissen, was ist hier wirklich gesagt worden. Ja. Ist hier jemand, der sich nicht auskennt in der Wissenschaft? Oder ist hier jemand, der sich schon gut auskennt, er drückt das aber in der Volkssprache aus? Ich muss also wissen, wie wird Sprache gebraucht? Das ist keine einfache Angelegenheit. Aber es geht immer um Wortwörtlichkeit. Sie können keine andere Sprache sprechen als wortwörtliche Sprache. Sonst hört Sprache auf, Sprache zu sein. Es ist kein Unterschied. Die Wörter, wir müssen wissen, was die Wörter bedeuten, und um diese Wörter geht es. Und erst die Wörter machen die Worte, also den Sinn des Satzes aus. Also all dieses ganze Gerede von nicht wörtlich nehmen und so weiter, das ist Unsinn. Das ist ein Zeichen, dass man Sprache nicht versteht oder dass man vielleicht etwas spricht, wovon man nicht die Ahnung hat. Wenn Paulus das Wort Buchstabe gebraucht, dann übersetzt oder wird hier, wenn wir das Wort, das deutsche Wort Buchstabe hier gebrauchen für ein griechisches Wort dort, dann ist das nur eine Übersetzungsmöglichkeit dieses Wortes. Im Grunde bedeutet das griechische Wort ein Schreiben. Und dieses Wort wird zwar für unser deutsches Wort Buchstabe gebraucht, bedeutet aber nicht nur Buchstabe. Paulus unterscheidet hier zwischen dem geschriebenen Gesetz, das in Stein geschrieben wurde, und dem Heiligen Geist, der die Dynamik des neuen Zeitalters ist. Und er sagt überhaupt nicht, dass das Wort Gottes nicht buchstäblich zu gebrauchen wäre oder anzunehmen wäre. Wenn der Buchstabe tötet, dann nicht, weil wir wortwörtlich die Schrift nehmen, sondern weil das Gesetz tötet. Und warum tötet es? Nicht wegen der Sprache im Gesetz, nicht wegen unseres Wörtlichnehmens des Gesetzes, sondern weil keiner von uns dem Gesetz entsprechen kann und das Gesetz die Todesstrafe darauf liefert. Deshalb tötet das Gesetz. Eigentlich tötet auch nicht das Gesetz. Das ist eine Formulierung, die sagen will, das Gesetz fordert den Tod. Töten kann nur Gott da, wegen des Nicht-Einhaltens des Gesetzes. Aber wir sagen das so, das Gesetz tötet. Das Schreiben, der Buchstabe tötet. Also Jesus und Paulus kollidieren hier nicht in ihren Aussagen. Jesus sagt, die Schrift muss wortwörtlich genommen werden. Also so viel zu dem, kommen wir jetzt zu der ersten Frage in Bezug auf diese Verse. Ich will zwei Fragen stellen in Bezug auf diese Verse 17 und 18 und dann versuchen sie zu beantworten. Es geht also um die Autorität derer, die sich unter die Königsherrschaft Jesu gestellt haben, die anerkennen seine Autorität, sein Königsein. Erste Frage: Wie lautet die Autorität der Teilhabe am himmlischen Königreich? Wir haben gesagt, wir haben hier die Autorität. Wie lautet sie? Die Autorität, von der Jesus spricht, ist eine zweifache Autorität. Einmal spricht er am Anfang von Vers 17 von Gesetz und Propheten. Wähnt nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Übrigens, mir fällt ein, man sollte vielleicht klären, was gekommen sei bedeutet. vielleicht, ich tue das, weil man in den Kommentaren manchmal, und die stehen Ihnen ja zur Verfügung, und Sie lesen die auch manchmal, und da trifft man verschiedene Auffassungen und Meinungen an. Und ich bin der Auffassung begegnet, ich habe sie auch wohl selbst vertreten, wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, dann wäre das eine Andeutung darauf, dass er schon vorher existiert hätte, bevor er auf die sichtbare Bühne kam. Das ist nicht notwendigerweise der Fall, so viel ich weiß. Ich bin gekommen bezieht sich auf das eher jüngere Kommen zu diesem Volk. Wo er herkam, das ist hiermit nicht ausgesagt. Er könnte für den Zweck dieses Ausdrucks, könnte er mit Bethlehem seinen Existenzanfang gehabt haben und er könnte immer noch so sprechen, ich bin gekommen, also zu euch. In diesem Fall dann von Bethlehem oder von Nazareth, wo er hergekommen war. Das heißt, er tritt auf wie ein Rabbi, wie ein Lehrer. Und er tut dieses, er erfüllt diesen Beruf zu einem bestimmten Zweck und den könnte er dann nennen. In Jesu Fall wissen wir, dass er vorher existiert, aber dieser Ausdruck besagt das nicht notwendigerweise. Man kann also meines Erachtens diesen Ausdruck nicht dafür gebrauchen, um zu beweisen, dass Jesus vor Bethlehem schon existierte. Nur zur Klärung. Jetzt die Autorität. Wähnt nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Jetzt müssen Sie beachten, dass wir in einem bestimmten Zeitraum sind. Dieses wird gesprochen zur Zeit, wo Jesus gelebt hat auf der Erde und er ist noch nicht gestorben, er ist noch nicht auferstanden, noch nicht ist der Geist gekommen und die Gemeinde ist noch nicht da und die neue Situation ist noch nicht da. Wir leben noch in dieser Zeit, in diesem Moment, wo der Text gesprochen wurde, nicht geschrieben wurde. Später, als er geschrieben wurde, war das anders. Aber wir leben jetzt zur Zeit, oder wir stellen uns vor, wir sind in der Zeit, wo dieses zuerst gesprochen wurde auf dem Berg. Da sagt Jesus den Leuten, die unter dem alttestamentlichen Gesetz sind, ich bin nicht dazu da als Lehrer, ich verstehe mich als Lehrer von euch und ihr versteht mich auch als Lehrer und ganz besonders die Jünger um mich her, aber denkt nicht, dass ich abweichen werde vom mosaischen Gesetz. Jesus selbst steht unter dem mosaischen Gesetz, er darf es nicht brechen, er hält es ein und er lehrt auch nicht, dass man, irgendein anderer, es außer Acht lassen dürfe. Er wird nicht abweichen. Wer diesen Gedanken bekommen hätte, der lebt in einem Missverständnis, in einer Illusion. Jesus hebt das mosaische Gesetz und die Propheten sind der Kommentar zum mosaischen Gesetz, sind nur eine Art Kommentar dazu. Sie sagen genau dasselbe, was das mosaische Gesetz sagte. Also Gesetz und Propheten ist hier ein Ausdruck für das ganze Alte Testament, Tenach im Hebräischen genannt. Er ist nicht dazu da, um dieses aufzulösen oder außer Acht zu lassen und dazu veranlassen, es außer Acht zu lassen. Nein, er ist gekommen, es zu erfüllen. Was heißt erfüllen? Wenn Jesus sagt, er sei gekommen, das Gesetz zu erfüllen, dann bedeutet erfüllen in diesem Fall vielleicht ein Vierfaches. Lassen Sie mich diese vier Möglichkeiten des Erfüllens Ihnen geben. Jesus erfüllt das Gesetz in seinem persönlichen Leben als Jude. Das heißt, er tut, was das Gesetz sagt. Er stellt sich unter die Gebote. Paulus sagt, er sei aus einer Frau hervorgekommen und unter das Gesetz war er geworden. Buchstäblich heißt es so dort. Das heißt, unter das Gesetz gestellt. Jesus tut, was Moses befiehlt. Eigentlich ist ja Jesus, der Mose, das Gesetz gab. Das sollen wir auch nicht vergessen. Aber jetzt ist Jesus Mensch und stellt sich unter den er selbst eingesetzt hatte als Führer Israels. Zweitens, Jesus erfüllt das Gesetz in seiner Lehrtätigkeit. Für die es noch nicht wussten, exegesiert er es.
Er zeigt, was zwischen den Zeilen stehen könnte, was die Worte bedeuten, die Wörter bedeuten. Er füllt es aus, amplifiziert es, weicht nicht ab, sondern gibt die volle Bedeutung des Gesetzes in seiner Lehre. Er zeigt auf, wie es zu verstehen war, wie er verstanden sein wollte, damals auf Sinai. Er hat es ja gesprochen. Er ist der Gott, der es einmal gab. Dies tut er zum Beispiel in den weiteren Versen 21 bis 48. Da haben wir vielleicht vier, glaube ich, sind es Beispiele, wie er auslegt. Und er dürfte auch andere Beispiele geliefert haben in seinem Dienst, die wir nicht aufgezeichnet haben. Drittens, Jesus erfüllt das Gesetz und die Propheten als Messias. Denn das Gesetz und die Propheten zielten auf den Messias. Es gibt Bilder in dem Gesetz, die auf den Messias zielten. Das zeigt uns der Hebräerschreiber besonders. Ja. Und dann gab es Prophetien in Gesetz und Prophetie, die auch von einem Messias sprachen. Und Jesus ist dieser Messias. In diesem Sinne erfüllt er den messianischen Inhalt des Gesetzes und der Propheten. Es war manches im Gesetz, das als Schatten auf ihn hinwies. Denn er war die Wirklichkeit, so wie Schatten und Leib füreinander da sind, sagt Paulus. So verhält es sich mit dem Alten und Neuen. Das Neue ist Jesus und das, womit er zu tun hat, und das Alte war Schatten, wies hin, entsprach ihm. Er ist also die Erfüllung. Wir denken da an die Opfer, die ja in Christus erfüllt werden. Wir denken an die Stiftshütte, die manch ein Bild lieferte für Jesus und die messianische Zeit. Wir denken an den Ausdruck in 5. Mose, ich werde euch einen Propheten geben, was seine Erfüllung erst in Jesus letztlich bekommt. Wir denken an den geschlagenen Felsen in 2. Mose, denn Exodus, das zweite Buch, ist Teil der Tora, des Gesetzes. Es ist also auch Geschichte in der Tora, nicht nur Gebote, einzelne Gebote. Genesis und Exodus, die zwei ersten Bücher, gehören alle noch zum Gesetz. Und da haben wir diesen geschlagenen Felsen, von dem wir wissen, von Paulus, dass das ein Bild auf Christus war. Es war manches in den prophetischen Schriften, das als Scheinwerfer im Dunkeln damals auf den Messias hinwies. Klare Prophetien, Jesaja 53, Micha, es wird jemand geboren werden aus Bethlehem, in Bethlehem und so weiter. Dann aber ein viertes, und das ist vielleicht noch das Wichtigste, er erfüllt das Gesetz in passiver Weise, indem er die Strafe des Gesetzes, die das Gesetz forderte, auf sich nahm. Wenn wir von der persönlichen Erfüllung des Gesetzes bei Jesus sprechen, dann sprechen wir oft von einem aktiven Erfüllen und einem passiven Erfüllen des Gesetzes. Jesus hat das Gesetz aktiv erfüllt, indem er tat, was geboten wurde. Aber so wie auch unsere Gesetzgebung in unserem Lande, so gab es zunächst ein informatives Gesetz, so und so soll man sich verhalten. Dann gibt es noch ein zweites Buch, das heißt das Strafgesetzbuch. Und dieses gab es auch. Das war allerdings nicht ein zweites Buch, sondern die Strafen wurden dazwischendurch gleich oft angegeben. Wenn man die Gebote nicht einhält, dann gibt es ein weiteres Gebot, wie man sich dann verhalten soll. Wenn man den Schabbat nicht hält, was soll man dann tun? Und diese zweite Reihe von Geboten hat Jesus auch erfüllt, indem er anstelle von anderen, er hat ja nie das Gesetz gebrochen, aber wenn andere es nicht eingehalten haben, dann hat er die Strafe für sie genommen. Das tut er als Opfer auf dem Altar Gottes am Kreuz. In passiver Weise, er gibt sich hin als Opfer. Und so erfüllt er das Gesetz in dieser Weise. Also, er sagt, er sei gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Er hält es also aufrecht. Aber das Gesetz und die Propheten sind nicht die einzige Autorität, die er für seine Nachfolger aufrechterhält. Wer jetzt sein Nachfolger ist, der ist verpflichtet, das Gesetz und die Propheten anzuerkennen. Dass das mit der Zeit anders wurde, nachdem Jesus alles erfüllt hatte, das steht nicht hier. Da müssen wir nun berücksichtigen, dass Jesus hier in einer ganz bestimmten Zeit spricht. Hätte er eine solche Predigt 20 Jahre nach Pfingsten gehalten, dann hätten wir natürlich ganz anständige Probleme damit. Heute aber wissen wir, dass Jesus, weil er das Gesetz erfüllt hat, uns die Last des Gesetzes abgenommen hat. Allerdings, eines muss jetzt beachtet werden. Obwohl wir nicht verpflichtet sind, den einzelnen Geboten gegenüber, das ist passé. Wer Christus hat, der hat pauschal die Erfüllung sämtlicher Gesetze. Und teilen Sie bitte das Gesetzbuch nicht auf in moralisches und zeremoniales Gesetz. Das ganze Gesetz ist in Jesus erfüllt. Und wenn ich Jesus in meinem Leben habe und er ist mein Bürger, mein Stellvertreter, dann habe ich sämtliche Gebote erfüllt. Alles. Er deckt mich ab vor dem Gott, der dieses fordert. Christus ist das Ende des Gesetzes für den, der an ihn glaubt, als seinen Stellvertreter. Es kommt nicht darauf an, welches Gesetz Sie nehmen. Ich habe jedes Gesetz gehalten in der Person meines Stellvertreters. Aber jetzt kommt das andere, das wir oft in der Gemeinde Jesu nicht verstehen können. Was ist dann meine persönliche Verantwortung dem Gesetz gegenüber? Da haben wir einige sehr schöne, klare Aussagen, an die wir uns halten sollten, wenn wir anderen Aussagen begegnen, die für uns etwas schwieriger sind. Eine Aussage finden wir in Römer Kapitel 8, Vers 3 und 4. Was das Gesetz nicht zu tun vermochte, ich übersetze frei, das tat Gott. Was hat er getan? Zweierlei. Er hat zwei aus seiner Mitte gesandt. Die anderen zwei, der Vater hat gesandt, zuerst den Sohn. Das steht in Vers 3. Er sandte den Sohn und in der Person des Sohnes hat er die Sünde, die bei uns im Fleisch rumort, diese hat er verurteilt. Am Kreuz wurde Jesus an unserer Stelle, gerichtet. Ja. Die Sünde wurde in Christus, in der Person des Christus, gerichtet. Damit ist also meine Strafe weg. Die Sünde ist weg. Es geht in Kapitel 8 um ein siegreiches Leben. Wenn ich also siegreich leben will, muss ich zuerst wissen, Jesus hat meine Sündenschuld schon einmal getragen. Das kommt hier nicht in Frage in Römer 8. Aber ich soll ja etwas tun. Eine Leistung soll vollzogen werden. Gerechtigkeit soll erfüllt werden. Es sollen die Früchte des Geistes hervorgebracht werden. Davon ist auch die Rede in diesem Kapitel. Ja, sagt Paulus gleichsam, das ist das Zweite, das Gott getan hat. Er hat den Sohn gesandt und der hat die Sünde, die Schuld einmal weggenommen. Und dann hat er den Geist gesandt. Beachten wir Vers 4. Vers 3, damit, Vers 4, damit in uns, hat jemand das gesagt?
Damit die Rechtsförderung in uns erfüllt würde.
Ja, wir haben hier ein Wort, damit das Rechte, das Richtige oder die Gerechtigkeit, ja, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit, so übersetzt Schlachter, wir könnten sagen, das Rechte, das Richtige, das Gerechte, das Gesetz forderte. Jesus, Gott hat den Sohn gesandt, damit bei uns das, was das Gesetz eigentlich forderte, erfüllt würde. Machen Sie mal da zunächst einen Punkt und lassen Sie das einsinken. Ja. Einsickern. Das muss klar sein. Ein Christ hat gesetzlich zu sein. Wenn Sie nicht konfus werden wollen, dann schreiben Sie gesetzlich ruhig mit einem Bindestrich. Gesetzgemäß. Lich heißt gemäß, nicht wahr? Wie das Gesetz. entsprechend dem Gesetz. Ein Christ darf nicht ungesetzlich sein. Gerade weil er gesetzlich ist, hat das Gesetz keinen Anspruch auf ihn. Es kann ihn nichts anhaben. Er hat überall, wo man das Gesetz fordert, hat er das Gesetz erfüllt. Und er lebt dem Gesetz entsprechend. Was will das Gesetz noch mehr ihm sagen? Ja? Er tut schon, was das Gesetz fordert. Wieso? Dadurch, dass Gott den Geist ihm sandte. Damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, nach unseren eigenen Launen, sondern nach dem Geist. Was heißt das, nach dem Geist zu leben? Ich glaube, darüber habe ich einmal gesprochen, aber Sie waren damals, die meisten von Ihnen waren damals nicht da. Vielleicht gibt es die Kassette noch irgendwo. Das ist eine schwierige Frage. Über die habe ich lange gerätselt, was das heißt. Ich bin heute überzeugt, nach längerem Rätseln, dass wir das zusammenfassen können. Aber das braucht ein bisschen längere Zeit, um das zu beweisen. Aber damit wir das in Kurzform gleich haben, nach dem Geist zu wandeln, heißt nach der Offenbarung zu wandeln, die der Geist gegeben hat. Der Geist hat zur Aufgabe, Christus zu vertreten und seine Offenbarung, die Offenbarung des Vaters und des Sohnes, oder die Offenbarung vom Vater und vom Sohn. Der Geist ist der Hüter dieser Offenbarung. Und nach dem Geist zu leben, heißt, nach dieser Offenbarung zu leben. Aber nicht nur heißt es, nach dem zu leben, was der Geist gesprochen hat, im Wort Gottes, sie ist vom Heiligen Geist eingegeben, sondern auch mit Hilfe des Geistes. Mit Hilfe des Geistes tun wir, was der Geist will. Aber wir tun heute nichts anderes als das, was das Gesetz eigentlich wollte. Nun fragen wir, was wollte das Gesetz eigentlich? Was ist das, was das Gesetz wollte? Was das Gesetz wollte, ist im ersten Gebot zusammengefasst. Das ganze Alte Testament wird Gesetz genannt. Und was wollte das Alte Testament? Das Alte Testament ist zusammengefasst in der Tora. Die ersten 5 Bücher sind die Grundlage des Alten Testamentes. Die Geschichtsbücher und die Propheten bringen nichts im Grunde Neues. Sie sind nur eine Auslegung, empirisch und exegetisch von dem, was in fünf Büchern Mose geschrieben wurde. Sie sind eine Erweiterung. Also, die 5 Bücher Mose sind das Maßgebende für den Willen Gottes im Alten Testament. In den 5 Büchern Mose ist der Eckstein, der Träger, die 10 Gebote. Die 10 Gebote sind das, worum es in den ersten 5 Büchern Mose geht. Die 5 Bücher, die alle anderen Gebote, sind eigentlich eine weitere Auslegung, eine Klärung. Wie sieht das aus im Praktischen? Im Grunde ist es so. In den 10 Geboten ist es das erste Gebot, das maßgebend ist, und die anderen 9 sind eine Weiterführung dieses ersten Gebotes. Wie sieht das aus, wenn man Gott alleine seine Liebe schenkt und keinem anderen Gott? Er steht wirklich an erster Stelle. Wie sieht das aus? Gebot 2, Gebot 3, 4 bis 10. So sieht das aus, wenn man Gott von ganzem Herzen liebt und keinen anderen Gott neben sich hat. Und so ist es dann auch, dass im Neuen Testament klargelegt wird durch Jesus, wenn ihm einmal die Frage gestellt wird, was ist das wichtigste Gebot, dann spricht er von diesem Liebesgebot. Darin ist alles enthalten. Und wenn Paulus sagt, in der Liebe ist das ganze Gesetz zusammengefasst. Was wollte Gott eigentlich mit dem ganzen Gesetz? Er wollte Liebe. Liebe zu sich und Liebe zu Mitmenschen. Das ist, was der Heilige Geist, Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen worden in unserem Herzen durch den Heiligen Geist. Das ist, was der Heilige Geist herstellen will. Diese Liebesbeziehung eines Menschen zum Vater im Himmel und dann im neuen Heilsvolk, in das wir Gemeinde nennen. Das ist, worum es in diesen ganzen Vorschriften geht. Das müssen wir nicht vergessen. Die anderen Dinge, die im Neuen Testament stehen oder im Alten Testament, sind nur Varianten dieses selben Themas. Jesus Christus ist gekommen zu erfüllen. Und er selbst hat es erfüllt. Er selbst hat am Kreuz es erfüllt. Und wenn ich ihn habe, dann ist er an meiner Stelle die Erfüllung des Gesetzes. Und durch den Heiligen Geist und seine Innewohnung in mir bringt er mich dazu, entsprechend dem mosaischen Gesetz, das heißt zu der entsprechend der Intention des mosaischen Gesetzes, zu leben. Und so in diesem Sinne ist das auch für mich, wenn Jesus sagt, ich bin nicht gekommen aufzulösen. Aber kürzlich habe ich einen Brief bekommen von Freunden von uns, guten Freunden von uns, die halten ganz still für sich, schon seit längerer Zeit, über einem Jahr, den Samstag als Schabbat, als Ruhetag. Und das hat sie noch einmal erwähnt, wir waren vor einigen Monaten bei ihnen, da haben sie das erzählt. Nicht, weil sie Sabbatisten wären oder sonst so sektierisch, sondern einfach, weil sie selbst zu dieser Überzeugung gekommen waren, in der Bibel wäre das der Wille Gottes und es würde ein Segen darauf liegen. Dann hat sie Schriftstellen gegeben und dies war eine Schriftstelle. Jetzt bin ich natürlich ihr einen Brief schuldig, der Frau, die geschrieben hat, im Namen ihres Mannes und ihr selbst. Jetzt muss ich ihr erklären, wie diese Stellen zu verstehen sind. Sie sagen nicht, weil wir gesetzlich sein wollen, sondern weil wir glauben, das ist der richtige Weg. Nur, dann zitieren sie aber das Gesetz. Alttestamentliche Stelle, 2. Mose und so weiter, diese Stelle, und die handeln alle von dem Gesetz. Das heißt, sie zitieren dieses Wort, um mir zu zeigen, dass man das Gesetz, dass man den Sabbat halten wollte. Können Sie nachvollziehen, wie diese Leute denken? Die Leute wissen selbst nicht genau, was sie gedacht haben. Ich werde es ihnen sagen müssen. Ja. Wir holen uns oft so Belege und denken, was wir nicht wissen, dass wir es wirklich denken. Was geschieht hier in dem Vollzug, im Gedankenvollzug? Was geschieht hier? Erstens, Sie lesen Matthäus 15, 17 und hören, Jesus hat gesagt, er sei nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Sie lesen an einer anderen Stelle, ich soll ein Nachfolger von Jesus sein. Ich identifiziere mich also mit Jesus und was er gesagt hat. Folglich soll auch ich nicht das Gesetz auflösen, ich soll es halten. Der Sabbat ist ein Teil des Gesetzes. Folglich soll ich den Sabbat halten. Verstehen Sie? Aber jetzt machen Sie einen Kurzschluss. Sie haben vergessen, dass Sie zum Sabbat gekommen sind über das ganze Gesetz. Jetzt machen Sie einen Kurzschluss und schließen Sabbat an Matthäus 5, Vers 17 an. Das verbinden Sie hier, vergessen vom Gesetz. Das Gesetz als solches, weil das ja bei Paulus so stark gesagt wird, brauche ich ja nicht zu halten. Sie sind also wählerisch geworden über das, was man im mosaischen Gesetz halten wollen. Darüber geben Sie sich aber nicht Rechenschaft. Ich weiß nicht, ob ich Sie überzeugen kann. Ich hoffe, dass der Heilige Geist das tut. Aber dies ist die Art und die Denkweise eigentlich auch vieler Sabbatisten. Das sind sehr schwierige Leute im Gespräch. Denn sie sagen sehr viel Biblisches. Man kommt oft nicht, weiß oft nicht genau, wie man da sprechen soll. Es ist doch ein sehr schwieriges Thema. Und ich habe hier einige unangenehme Begegnungen gehabt. Da kommt eine Schwester, die ich in Bayern kennengelernt habe. Ich treffe sie plötzlich auf einer Bibelschule im nördlichen Teil von Deutschland. Und sie ist auch überzeugt von diesem Sabbat. Und dann gibt sie mir eine Schrift zu beurteilen. Und jetzt stellen Sie sich vor, ich weiß, dass sie sabbatistisch denkt, obwohl sie nicht Sabbatistin geworden ist, aber ich weiß, dass sie sabbatistisch denkt. Und jetzt gibt sie mir diese Schrift. Und jetzt bin ich natürlich der Auffassung, dies ist etwas, aufgrund wovon sie so denkt. Also könnte dieses eine sabbatistische Schrift sein. Jetzt lese ich das und ich sage, das ist verkehrt, als ich es gelesen habe. Und dann sagt sie, das wurde an dieser Bibelschule verfasst. Da saß ich drin, ja. Jetzt war ich kontra der Auffassung eines bestimmten Lehrers an der Bibelschule. Der liebe Lehrer hatte wohl nicht geahnt, was er eigentlich geschrieben hatte. Er hatte überhaupt gar nicht den Sabbatismus im Sinne wahrscheinlich. Er hatte eine bestimmte Auffassung, die auch allgemein stark vertreten wird, nur hat er sich nicht Rechenschaft gegeben über seine Theologie. Da schickt mir ein Sabbatist, ein echter jetzt, etwas von Wesley, Johannes Wesley, über den Sabbat. Im Grunde unbiblisch. Es ist schwer, dieses Problem zu lösen. Und evangelikale bzw. protestantische, evangelische Theologen in ihrem Eifer, uns zu helfen, sagen manchmal genau das, was anderen Leuten, wo andere Leute, wenn sie es ernst nehmen, zurückführt zu der Irrlehre. Wegführt. Das ist schade. Und jetzt muss man sich ganz neu damit auseinandersetzen. Dazu gehört zum Beispiel diese berühmte Aufteilung des Gesetzes, was uns betrifft, zwischen zeremonialem Gesetz und moralischem Gesetz. Und man sagt uns, wir sollten das moralische Gesetz halten, aber nicht das zeremoniale. Das sei passé, nicht wahr? Das sei eine berühmte Lösung. Aber Moment einmal. Wenn ich schuldig bin, das moralische Gesetz zu halten, dann stehe ich unter dem Gesetz. Und dann, wenn dann ein Sabbatist kommt und sagt, bitteschön, in den 10 Geboten, das zählen Sie wohl nicht zu einem zeremonialen Gesetz, oder? Nein, eigentlich nicht. Aber da steht, du sollst den 7. Tag halten, den Sabbat. Was soll ich antworten, wenn ich erst so eine Aufteilung gemacht habe? Nein, mir ist klar geworden persönlich, auch du sollst nicht töten, ist für mich passé. Jedes Gebot ist für mich Geschichte. Ich bin keinem Gebot unterstellt. Ja, was ist dann meine Beziehung zum Alten Testament? Sie ist eine informative Beziehung. Ich benutze das Alte Testament zu erfahren, was für einen Gott habe ich. Denn Gott hat sich in Christus offenbart, dieser Christus, Gott in Christus, lebt in mir und ich möchte im Einklang leben mit diesem Christus durch den Heiligen Geist. Wie sieht das aus? Denn ich trage doch irgendwie eine Mitverantwortung. Es ist doch nicht so, dass ich nur ein Roboter bin und er tut das automatisch. Er macht mich doch zum Teil verantwortlich dafür, wie das bei mir aussieht im Leben. Jetzt will ich wissen, wie sieht das aus, wenn ich in der Liebe zum Vater lebe? Und dann schlage ich das Alte Testament aus, so wie Paulus es immer wieder tut. Er holt sich da Informationen, um zu zeigen, wie Gott ist, wie Jesus ist. Nicht, um die Leute unter die Gesetze selbst zu stellen, als wäre das unser Regime. Ja? Ich hoffe, das macht einiges etwas klar. Also, für die Jünger damals und für uns in einer anderen Weise, nicht so, wie es damals am ersten Tag dort auf dem Berge klang, ist das Gesetz und sind die Propheten maßgebend. Für uns sind sie nicht mehr Herr. Wir sind nicht unter dem Gesetz in diesem Sinne, wie Jesus das an dem Tage für seine Leute sagte. Da ist ein Bruch geschehen in Christus. Christus ist das Ende des Gesetzes. Ich bin nicht unter dem Gesetz in diesem Sinne. Aber ich bin dem Gesetz verpflichtet, indem, dass ich weiß, hier ist die Gerechtigkeit beschrieben, die ich aus Jesus bekommen habe und die ich ausleben will in meinem Leben. Und so bekomme ich dort Informationen. Die zweite Autorität, von der Jesus spricht, haben wir in Vers 18. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen wird, oder auch, wird auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wahrlich, ich sage euch. Jesus ist Autorität. Jesus stellt sich als Autorität hin. Er, weil er es sagt, und weil, wenn ein Jünger sich ihm unterstellt hat, dann sagt Jesus, was maßgebend ist. Und weil Jesus sagt, dass es so ist, deshalb richtet sich der Jünger danach. Wir haben hier 12 Männer wenigstens, die sich Jesus unterstellt haben und Jesus zur Führung ihres Lebens gemacht haben. Und dieser Jesus sagt ihnen jetzt, dass sie auch sich dem Gesetz zu unterstellen haben. Sie tun es also Jesu wegen, nicht nur weil Mose einmal gesprochen hatte, sondern weil Jesus es hier sagt. Für sie ist Jesus eine selbstständige Autorität geworden. Und so spricht auch Jesus von sich. Und wenn dieser Jesus dann stirbt und aufersteht, dann erkennen sie, dass in ihm das Gesetz für sie passé geworden ist, als Regime, als eine, das, worunter sie sich die Herrschaft, unter die sie sich zu stellen hatten, dann ist Jesus selbst in Person ihr Herr. Das wissen sie, weil Jesus der Gott ist, der das Gesetz einmal gab. Jesus ist über dem Gesetz in diesem Sinne. Deshalb kann er die Zeit des Gesetzes zu Ende bringen. Das tut er mit seinem Tode. Er gab es und er brachte es zu Ende. So spricht Paulus im Galaterbrief. Er sagt, das Gesetz kam dahin, da fing es an und bis dahin ist es gültig. Er sagt genau, wie lange das Gesetz gültig war. Jesus sagt, wann was gilt. Er ist Autorität. Das wird hier angedeutet. Nicht zu klar gesagt, aber es ist hier angedeutet. Die Jünger erfahren also, dass Jesus eine Autorität ist für sie und vorläufig ist auch noch das Alte Testament für sie eine echte, unmittelbare Autorität. Die zweite Frage in Bezug auf Verse 17 und 18. Was ist das Verhältnis Jesu zu der anderen Autorität, von der er gesprochen hat? Er selbst ist eine und das Gesetz ist die andere Autorität. Was ist das Verhältnis zwischen diesen zwei Autoritäten? Das hat er genannt. Er sagt, ich bin nicht gekommen, aufzulösen. Er löst also nicht auf, das ist negativ oder verneinend ausgedrückt. Positiv ausgedrückt, er wird es erfüllen. Er sagt, bis Himmel und Erde vergehen, wird auch nicht ein Jota und ein Strichlein von dem Gesetz vergehen. Es bleibt also auch über oder in der Gemeindezeit vorhanden, damit die Gemeinde sich da informieren kann über das, was Gott will, was ihm gefällt. Noch eine dritte Frage bezieht sich auf die Verse 19 und 20. Was ist das Verhältnis anderer Personen zum Gesetz und den Propheten? Das Verhältnis anderer zu dieser Autorität, eigentlich Vers 19. Die Frage ist hier, wie spricht Jesus über die Autorität von anderen außerhalb von ihm oder anderen Auslegern zu dieser Autorität des Gesetzes? Er erwähnt hier, dass es Menschen geben kann und dass es sie gibt, das weiß jeder, die anders auslegen, als er auslegt. Sie legen so aus, dass der Text verweht und der Anspruch aufgelöst wird. Und das, sagt Jesus, darf nicht getan werden. Wer das aber tut und dann noch dazu andere so lehrt, der wird, wenn die Königsherrschaft kommt, der Geringste sein. Und wo gehen die Geringsten hin? Die gehen verloren. Wenn Jesus seine Königsherrschaft aufrichten wird, dann kommt das Gericht und die, die da nicht bestehen, die sind dann die Geringsten, die gehen verloren. Denn ich sage euch, und jetzt kommt ein viertes in Bezug auf diesen Abschnitt, jetzt kommt eine ernste, zweifache Unterstreichung. Jesus ist noch nicht zufrieden. Als Pädagoge will er, dass das sitzt. Was er gesagt hat. Und jetzt fügt er eine zweifache Unterstreichung hinzu, in großem Ernst. Und hiermit ist gewissermaßen der Höhepunkt in der Bergrede erreicht. Mit Vers 20 tritt eine Scheidung ein, eine explizite Scheidung, zwischen Jesus als Ausleger und den Pharisäern als Ausleger. Er unterscheidet sich von der pharisäischen Auslegung und somit von der pharisäischen Gerechtigkeit. Und jetzt sollen die Leute wählen zwischen ihm und den Pharisäern. Das sagt er klipp und klar. Er weiß, was das mit sich bringen wird. Er weiß ja, dass er gekommen ist zu sterben. Er forciert dieses Ende nicht. Er hält Schritt mit seinem Vater. Er weiß genau jeden Tag, was er zu sagen hat. Aber die Entwicklung ist da. Durch die Bergrede fängt eine Entwicklung an, die zur vollständigen Scheidung kommt zwischen israelitischer Führung und messianischer Führung. Und hier sehen wir schon in dieser Rede diese Tendenz, und Jesus bringt sie hervor. Denn ich sage euch, wenn es mit eurer Gerechtigkeit nicht weit mehr ist, denn bei den Schriftgelehrten und Pharisäern werdet ihr auf keinen Fall in das Königreich des Himmels eingehen. Zwei Gruppen werden hier angesprochen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten und die anderen im Volk. Eines steht fest, eines steht nicht fest. Der eine Teil ist eine feste, informative, indikative Aussage über Schriftgelehrten und Pharisäer. Die kommen nicht ins Himmelreich. Das sagt er klipp und klar hier. Die kommen nicht hinein. Sie haben Gottes Forderung aufgehoben. Sie sind ungehorsam. Sie haben sich aufgelehnt gegen Jahwe und Jahwe wird sich das nicht gefallen lassen. Und ich, Jesus, sage das, weil er Jahwe ist. Er weiß das am besten. Jesus ist hier eine Autorität, die höher ist als die der Pharisäer. Er ist der Richter der Pharisäer und Schriftgelehrten. Und er sagt, sie gehen verloren. Er macht sich hier zur letzten Autorität in der Auslegung des Alten Testamentes und spricht schon das Gerichtswort aus. Das Zweite ist nicht so gewiss und ist deshalb als Herausforderung zur Entscheidung zu betrachten. Ihr, und wie stellt ihr euch dazu? Ich sage euch, die kommen nicht hinein. Aber wie ist es jetzt mit euch? Ihr müsst jetzt wählen. Wollt ihr meine Auslegung haben, meine Gerechtigkeit, oder wollt ihr die Auslegung der Pharisäer haben und ihre Gerechtigkeit? Ihr seid jetzt herausgefordert. Ihr seid aufgerufen zur Entscheidung. Wenn ihr die Auslegung und die Gerechtigkeit der Pharisäer wählt, dann werdet ihr auch ihr nicht in das kommende Königreich ankommen. Hier ist wieder Königreich im futurischen Sinne, nicht wahr? Nicht im gegenwärtigen. Hier ist das kommende Königreich gemeint. Etwas, in das man noch hineinkommen soll. In das kommt man nicht hinein. Wenn man aber eine weit bessere Gerechtigkeit hat, und die ist die Gerechtigkeit von Jesus, dann wird man eingehen. Jesus macht sich also zum entscheidenden Faktor, zum bestimmenden Faktor über die Zukunft eines ganzen Volkes. Führung und alles, alle. Er bestimmt, wer in die Ewigkeit kommt und wo er dorthin kommt. Ist das Autorität? Hier spricht ein König, der König. Wir kommen Warte mal, wir fingen um 4 an. Eine Stunde ist noch kein Herz. Wir kommen zum Abschnitt 5,21 bis Ende Kapitel 6, das heißt bis 6,34. Das ist ein längerer Abschnitt. In ihm haben wir weitere Lehre, aber das Grundsätzliche haben wir bereits hinter uns. Hier geht es um Ausführung des Gesagten und Anwendung. Wie sieht das aus, wenn, was Jesus eben gesagt hat, ernst genommen wird? In diesem Abschnitt haben wir wiederum zwei Abschnitte. Der erste Teil ist der Rest von Kapitel 5 und der andere Teil ist Kapitel 6. Ich will langsam sprechen, damit Sie mitkommen, aber ich will jetzt einen Überblick geben, bevor wir einsteigen und lesen. Also, der Rest von Kapitel 5 und das ganze Kapitel 6 sind aufzuteilen in zwei Unterteile. Zuerst der Rest von Kapitel 5 und dann das ganze Kapitel 6. Als Jesus gefragt wurde, was ist das größte und das höchste Gebot, hat er geantwortet und gesagt, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen. Und das wurde anerkannt, dass er richtig geantwortet hatte. Und er sagte, das andere ist ihm gleich. Und auch da war man mit ihm einig. Das andere ist ihm ähnlich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Darin ist enthalten das ganze Gesetz, sagte er. Und man gab ihm recht, darin war man sich einig. In diesem Abschnitt 5,21 bis 6,34 haben wir eine jesuitische, das heißt eine Jesus-Auslegung, in diesem Sinne, dieser zwei Gebote. 5,21 bis 48 beantwortet die Frage, wie sieht das aus, wenn ich meinen Nächsten von ganzem Herzen liebe. Hier geht es um die Liebe zum Nächsten. Anhand von einigen Aussagen, die kursierten im Volk, macht er deutlich, in korrigierender Weise, er nennt die falsche Auffassung und dann die richtige Auffassung und klärt, was es heißt, den Nächsten zu lieben. In Kapitel 6 geht es um die Liebe zu Gott. Während in Kapitel 5, ab Vers 21, die Liebe zum Nächsten unter der Lupe liegt, liegt in Kapitel 6 die Liebe zu Gott unter der Lupe. Wie sieht das aus, wenn man Gott von ganzem Herzen liebt? Kapitel 6 wird dann wiederum in zwei Teile geteilt. 1 bis 18, da geht es um Frömmigkeitskorrekturen. Jesus korrigiert Frömmigkeitsauffassungen. Das heißt, wie sieht das aus, wenn ich in der Praxis Gott liebe? Ab Vers 19 spricht Jesus dann grundsätzlicher wieder und klärt die Motive im Herzen seiner Hörer. In welcher Welt lebst du eigentlich? Fragt er hier. Wo ist dein innerer Mensch? Wo denkst du? Wo ist deine Liebe? Was liebst du wirklich? Was interessiert dich? Was holt dich vom Hocker? Wie man das heute sagt, ja. Was begeistert dich? Was lassen deine Augen wieder aufgehen? Das ist die große Frage. Hier werden Zielkorrekturen vorgenommen. Zielkorrekturen ab 6, Vers 19 bis zum Ende des Kapitels. Ich werde also den ganzen Abschnitt in drei Teile aufteilen. A, 5, 21 bis 48, Maßstabkorrekturen, wo die Liebe zum Nächsten besonders berücksichtigt wird. B, Kapitel 6, 1 bis 18, Frömmigkeitskorrekturen, wo der Gottesdienst besprochen wird. Und dann C, Kapitel 6, 19 bis 34, Zielkorrekturen. Kommen wir nun zu A, dem Rest von Kapitel 5, Maßstabkorrekturen. Uns begegnet hier eine Formel, gleich am Anfang, die sich wiederholen wird. Und es lohnt sich, klar zu werden über diese Formel. Denn bei Auslegern ist hier Unklarheit, habe ich gemerkt. Es hängt sehr viel für die Auslegung davon ab, wie wir dieses verstehen. Manch ein wohlwollender Ausleger stellt Jesus in Kollision zum alttestamentlichen Gesetz und das darf nicht geschehen. Als würde Jesus hier über das alttestamentliche Gesetz hinausgegangen sein. Dessen dürfen wir uns nie schuldig machen. Wir dürfen nie vergessen, wann dieses gesprochen wurde und dürfen nicht die Schreibzeit über die Sprechzeit stellen. Die Schreibzeit ist maßgebend für das Verständnis der Bergpredigt. Die Sprechzeit. Die Schreibzeit kann uns helfen, noch besser zu verstehen. Sie gehört auch dazu. Aber maßgebend ist die Sprechzeit der Bergrede. Denn wir stehen da vor dem Tode Jesu Christi. Und das ist heilsgeschichtlich sehr wichtig. Sonst kommen wir in allerlei Labyrinthen hinein. Wie lautet diese Formel? Ganz einfach, ihr habt gehört. Diese Formel muss man unterscheiden von einer anderen, die im Neuen Testament auch gebraucht wird, von Matthäus und anderen. Es ist eine typisch jüdische Formulierung. Es steht geschrieben. Hier finden wir nicht die Formulierung, es steht geschrieben. Darum geht es nicht. Das heißt, im Grunde schon, weil Jesus darauf zurückgeht, er legt aus, was geschrieben wurde. Nur in der unmittelbaren Auseinandersetzung geht es um, was gesagt wurde und das man gehört hatte. Kein Rabbi, kein Rabbiner damals, lehrte aufgrund eigener Autorität, immer aufgrund einer anderen Autorität. Er zitierte Autoritäten und auf diese berief er sich. Jeder Rabbiner tat das. Und da gab es Gruppen von oder Stufen von Autorität. Vielleicht kann ich die kurz nennen. Die höchste Autorität war das, was geschrieben stand. Und da sagte man, es steht geschrieben. Und dann wusste man, hier geht es um die Schrift selbst, was dort steht, was Mose geschrieben hat. Die zweite Ebene war die Ebene der hervorragendsten und anerkanntesten Ausleger der Schrift. Die waren zur Schrift gegangen und hatten sich gefragt, was meint das? Und dann gab es Varianten in Variationen dieser Auslegung, aber das waren die hervorragenden Ausleger. Die hatten versucht, die Schrift auszulegen. Diese haben dann natürlich auch gelehrt, und was sie lehrten, das hörte man. Und was diese sagten, wurde mündlich überliefert. Diese mündliche Überlieferung hieß Mishnah. Damals noch nicht schriftlich festgehalten. Damals war sie tatsächlich eine mündliche Überlieferung. Und deshalb, sagt Jesus, wenn er sich auf diese mündliche Überlieferung der hervorragenden Ausleger der Schrift berief oder davon sprach, dann sagt er, ihr habt gehört. Ihr habt von Rabbinern gehört, was man zu Leuten vor Zeiten, zu den alten Leuten damals gesagt hatte. Dann gab es eine dritte Reihe und eventuell noch eine vierte, aber ich nenne jetzt wenigstens die dritte Reihe. Das war die Reihe der nicht so großen Ausleger. Das waren Ausleger, die Ausleger, die vor ihnen waren, versuchten auszulegen. Denn nicht jeder verstand die ersten Ausleger. Und dann kamen andere Lehrer, alle andere Rabbis, Rabbiner, und die sagten, wenn Jochen Ben sowieso etwas da gesagt hat, ihr könnt das nicht verstehen, aber so ist das zu verstehen. Die Auslegung der Ausleger. Diese hatten spezielle Namen, die kann ich jetzt nicht wiedergeben, ich habe sie nicht parat oder nicht mehr gegenwärtig. Aber sie hatten spezielle Namen, diese Stufen von Auslegern. Und ich glaube, es gab noch eine dritte, die Ausleger der Schrift auslegten. Also diese Überlieferung der verschiedenen Stufen von Auslegern zusammen hieß Mishnah. Die ganze überlieferte Auslegung der verschiedenen Stufen. Die oberste Stufe, die Autorität, die war für sich. Die anderen, die Auslegungsautoritäten, die hießen zusammen Mishnah. Und das war, was man hörte in der Synagoge, wenn ausgelegt wurde. Ihr habt gehört, leitet Zitat aus der Mishnah, der damals mündlichen Überlieferung der Auslegung des Alten Testamentes ein. Direkte Zitate aus der Schrift wurden mit Es steht geschrieben eingeleitet. Jetzt der erste Abschnitt, 21 bis 26. Hier haben wir das Verhältnis zum Bruder. Im nächsten Abschnitt das Verhältnis zur Frau, darauf das Verhältnis zur Wahrheit, darauf das Verhältnis zum bedrohenden Nächsten und letztens das Verhältnis zum Feind. Wir merken, es geht von Stufe zu Stufe. Eins ist verzahnt mit dem anderen, aber ich versuche, den Text aufzuteilen nach dem Gebrauch der Formulierung, ihr habt gehört. Und das dazwischen, daraus mache ich dann eine Einheit. Es gibt andere Aufteilungen des Textes, aber mir scheint das die normalste. Also zuerst der erste Abschnitt, der eingeleitet wird mit, ihr habt gehört. Was sagt die Mishnah, beziehungsweise was sagte die mündliche Überlieferung über das sechste Gebot, du sollst nicht töten. Lesen wir diesen Abschnitt. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt wurde, früheren Generationen, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, wird dem Gericht verfallen sein. Soweit das Zitat, was die Leute gehört haben. Und jetzt stellt er sich nicht dem Gesetz Moses gegenüber, sondern der Mishnah, der überlieferten Lehre, der überlieferten Tradition. Der stellt er sich gegenüber dem, was sie gehört hatten. Ein Teil davon war richtig, ein Teil war falsch. Er korrigiert also die allgemeine Auffassung. Aber ich sage euch, er wird also zu einer höheren Autorität. Seine Autorität ist größer, meint er selbst, dies ist ein Selbstverständnis Jesu. Er sei wichtiger zu nehmen als die Pharisäer, die höchsten Ausleger der Schrift in Israel. Er sei der höchste Ausleger in Israel. Das war natürlich eine Herausforderung für Leute auf diesem Berg, das anzunehmen oder nicht anzunehmen. Ja. Ich sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Grund zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Übrigens, in diesem Text spricht Jesus in der Sprache des Volkes. Manches von diesem ist gekleidet in der alltäglichen Sprache, wird aber wahrscheinlich im übertragenen Sinne zu verstehen sein, das heißt im innerlichen Sinne. Ich glaube, es ist uns klar, dass es Jesus hier nicht um Äußerlichkeiten geht, sondern gerade um die innere Einstellung und die Stellung vor Gott. Also es geht zuerst um die vertikale Beziehung zu Gott und die will er klarstellen. Der Mord beginnt also nicht mit der Hand, sondern im Herzen, das heißt im Menschen, wo er unsichtbar ist. Dort wird zuerst gemordet und was dann später getan wird, ist das Resultat eigentlich. Wenn das Gesetz sagt, du sollst nicht töten, wer ist du? Nicht nur der Leib, der im Leib wohnt und den spricht Jesus hier an. Wer bist du? Du bist mehr als nur ein Leib. Du bist eine Seele, du bist ein Mensch im Bilde Gottes geschaffen. Was hast aber du getan? Nicht deine Hand, was hast du getan? Und du hast eine Entscheidung getroffen in deinem Innern, der darf nicht leben. Er lebt noch, aber du hast ihn getötet. Du hast ihn verwünscht. Du wolltest, dass er sterbe. In dir ist er ermordet worden. Was dann später getan wurde, ob getötet wurde oder nicht, das ist egal. Was eigentlich vor Gott geschehen ist. Du hast getötet, sagt Jesus. Er, der Gesetzgeber, konnte das sagen, weil er wusste, was er damals am Sinai meinte. Wer aber zu seinem Bruder sagen wird, Rache, das bedeutet eigentlich Hohlkopf. Also, da habe ich gehört, dass man in Rumänien, wenn man jenem Mann klein machen will, sagt, oder über einen spricht, von dem man nicht viel hält, dann sagt man, der hat einen Kopf nur dafür, dass der Regen, dass es nicht in seinen Leib reinregnet. Sonst, wenn er den Kopf nicht hätte, dann würde das hier oben offen sein. Ja. Wir haben manche solche Ausdrücke, über die wir uns nicht Rechenschaft geben. Ich glaube, wir sollten unsere Ausdrucksweise etwas ernster nehmen. Übrigens, ein Ausleger erzählt uns, jemand, der aus dem aramäischen Raum kommt, selbst dort aufgewachsen war, dann auswanderte, aber die ganze Mentalität, die sich kaum gewandelt hat durch Jahrtausende, erkennt. Er sagt, bei diesem Begriff Rache, das ist der Ausdruck, den man gebraucht, wenn man einem ins Gesicht speit. Und das gehörte ja zur schlimmsten Beleidigung. Wörtlich bedeutet es Hohlkopf, aber es ist wie wenn man jemanden ins Gesicht speien würde. Also, das ist schon eine ernste Angelegenheit. Das bringt die Einstellung zum Ausdruck, die man einem anderen gegenüber hat. Wer das sagen wird, wird dem Hohen Rat verfallen sein. Nun, wenn wir das so äußerlich nehmen wollten, dann würde der Hohe Rat vielleicht nicht viel machen. Ja. Aber Jesus gebraucht die damalige Prozedursprache, um im übertragenen Sinne zu sagen, der eigentliche Hohe Rat ist mein Vater im Himmel und dort wirst du dich zu verantworten haben. Mir scheint, er gebraucht hier die Sprache des Volkes, um die geistliche Wahrheit zum Ausdruck zu bringen. Wer aber sagen wird, more, wenn wir das griechische Wort nehmen, dann bedeutet das nach. Aber ich bin der Auffassung, dass wahrscheinlich das hebräische Wort auch hier zugrunde liegt. Denn Rache ist kein griechisches Wort, obwohl das Testament, der Text griechisch ist. Aber im griechischen Matthäus-Evangelium lesen wir Racha, ein hebräisches Wort. Warum sollte der nächste Ausdruck nicht auch hebräisch sein? Zumal es nicht so einen Sinn gibt, wenn wir nur das Griechische, die griechische Bedeutung haben. Denn es ist hier wohl noch ein ernsterer Fall als Racha. Es geht hier um einen schlimmeren Fall. Deshalb sollten wir wahrscheinlich im hebräischen Sinne nehmen. Und dort bedeutete Moreh eigentlich ein Ausdruck der Verurteilung. Racha beschreibt nur, was man von ihm hält. Aber Moreh ist schon die Anklage oder der Gerichtsausspruch. Man tut hier, was in Kapitel 7 verboten wird. Niemand von uns darf den Richter spielen. Der wird dem Höllenfeuer verfallen sein. Wieder aber wird ein üblicher Ausdruck aus dem Volksmund gebraucht, Gehenna. Aber das ist nicht nur das Hinnomtal, sondern hier wird von der Hölle gesprochen. Vers 23. Wenn du also ist hier wichtig. Also bezieht sich auf das, was er eben gesagt hat. Weil das so ernst ist mit der Beziehung zum Bruder, weil deine innere Einstellung so wichtig ist, also, weil dem so ist, Vers 23 darf von 21 und 22 nicht abgekoppelt werden. Vers 23 beruht auf den vorhergehenden Versen. Weil dem so ist, sage ich Folgendes, könnte Jesus sagen. Wenn du also deine Gabe auf dem Altar darbringst, nicht zum Altar, auf dem Altar, so viel ich weiß. Das heißt, du hast deine Gabe schon auf den Altar gelegt. So weit ist es schon mit deiner Darbringung. Und plötzlich fällt dir ein und du dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Jesus meint, was er sagt. Er sagt nicht, du denkst, er hat etwas gegen dich oder er meint, etwas gegen dich zu haben. Nein, er hat etwas gegen dich. Es ist etwas da. Er hat einen Grund, etwas gegen dich zu haben. Das merkst du jetzt. Du hast ihm etwas angetan. Ja? Hier geht es nicht um vermeintliche Beleidigung. Hier geht es um echte Versündigung. Und der Darbringende merkt das. Es kommt ihm in Erinnerung. Ah ja, ich habe ihm ja das getan und jetzt ist die Beziehung da verstimmt. Wenn dir das einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, mit Recht, könnten wir hinzufügen, lass dort deine Gabe vor dem Altar. Interessant. Man nimmt sie also vom Altar, legt sie vor den Altar und sühne dich erst aus mit deinem Bruder. Sühne dich aus. Meine lieben Freunde, hier finde ich etwas Herrliches. Es ist ähnlich wie beim Abendmahl. Die Warnung ist da, man soll die Sache nicht missbrauchen. Aber was sagt Paulus? Wer dieses Mal unwürdig nimmt, so und so. Aber deshalb prüfe ein jeder sich. Und dann, wie heißt es dann?
Prüfe sich selbst.
Und dann? Und dann esse er. Ist das nicht herrlich? Das ist Evangelium. Paulus setzt voraus, dass selbst die Leute in Korinth das tun werden. Er denkt positiv, ja. Er rechnet damit, dass sie das wirklich tun werden. Und Jesus auch. Das weckt Vertrauen. Jesus erwartet, dass man das tun wird, sich versöhnen wird, nicht Rache annehmen und nicht einfach davonlaufen. Nein, sich versöhnen Und jetzt komm, komm. Im Griechischen ist das stark. Komm, komme, opfere deine Gabe. Nicht komm und, es ist zu gedrängt. Komm, opfere deine Gabe. Das darfst du dann tun. Dann bist du so weit. Ja. Ein schöner Text. Aber wir sollten ihn beachten. Wir opfern ja nicht auf einem Altar. Wir bringen allerhand dem Herrn. Aber für uns ist dieses eine echte Forderung unseres Herrn, dass wir uns versöhnen sollten und nicht einfach darüber hinweggehen. Es gibt zu wenig Sensibilität unter uns. Zu wenig Sensibilität. Zu wenig schlechtes Gewissen. Wenn es an irgendetwas mangelt, scheint mir erstens an Information im Reich Gottes, in dem Volke Gottes, aber zweitens an Sensibilität. Weiter, Vers 25. Sei rasch nachgiebig. Sei rasch nachgiebig. Wenn man da den Punkt setzt und das einmal eindringen lässt, dann ist das heilsam. Sei schnell nachzugeben. Poche nicht darauf, dass es so gehen soll wie bei dir. Da gibt es einen Witz, den darf ich vielleicht erzählen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber man erzählt dann, macht eine kleine Geschichte daraus. Zwei Autos begegnen sich auf einer sehr schmalen Brücke. Und da ruft einer aus dem einen Auto, für einen Dummkopf fahre ich nicht zurück. Der andere antwortet, ich schon. Er gibt nach. Allerdings, die Art und Weise ist nicht zu empfehlen. Das verstehen wir auch sehr schnell. Wir geben schon nach, aber irgend so ein Echo bleibt zurück, nicht wahr? Und das soll dann so ein Siegel sein. Also ich habe doch gewonnen. Sei rasch nachgiebig mit deiner Gegenpartei. Ein Ausdruck aus der Justiz. Er ist immer noch ein Bruder, nicht ein Feind, sondern einfach eine Gegenpartei. Es gibt erst einen Zwist, dauert eine Meinungsverschiedenheit und man ist zum Gesetz gegangen. Sei rasch nachgiebig mit deiner Gegenpartei, solange du mit ihr noch auf dem Wege bist, bevor du stirbst. Also dies ist die alltägliche Sprache, aber im übertragenen Sinne. Während du noch lebst, bevor du vor dem großen Richter stehst, nimm die Gelegenheit doch wahr, dich mit deinem Nächsten zu versöhnen. Und sei du der Erste, geh doch auf ihn zu und sei rasch nachgiebig, damit die Gegenpartei dich nicht dem Richter übergebe. Schließlich bist du nicht ganz unschuldig. Und der Richter dich dem Gerichtsdiener übergebe und dir ins Gefängnis und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, jetzt kommt wieder alltägliche Sprache, aber die wird wohl im übertragenen Sinne zu verstehen sein. Auf keinen Fall wirst du von dort herauskommen, bis du den letzten Pfennig oder Heller erstattet hast. Wie Schweizer Rappen. Jetzt kommt das Verhältnis zur Frau. Ich glaube, das kann ich noch beginnen. Verse 27 bis 32. Ich möchte diesen Text nicht zerlegen, wie das manchmal getan wird. Er hat allerdings drei Teile, aber ich möchte ihn als eine Einheit sehen, damit wir den Zusammenhang mitbekommen. Es geht hier um das Verhältnis zur Frau. Verse 27 bis 32. Und wiederum sollten wir hier nicht vergessen, es spricht hier der Geber des Gesetzes. Der auf Sinai war, der alles sieht. Hier sieht der in unser Herz, hier spricht der in unser Herz hineinschauen kann. Wenn er vorher gesagt hat, der Tod beginnt oder das Töten beginnt im inneren Menschen, dann beginnt die Übertretung dieses Gebotes ebenfalls im inneren Menschen. Das macht er klar. Erster Teil, das sind wohl 6 Verse, jeweils 2 Verse. Die ersten 2 Verse, wo Ehebruch zuerst geschieht, Verse 27 und 28. Ihr habt gehört, das zu den Alten gesagt wurde, du sollst nicht töten. Entschuldigung, das hatte ich schon gelesen. Wo ist jetzt der andere Text? Ah, hier. Zettel verlegt. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt wurde, du sollst nicht Ehe brechen. Aber ich sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, um ihrer zu gelüsten, hat schon Ehebruch mit ihr begangen in seinem Herzen. Es ist also nicht verkehrt, in Richtung Frau zu schauen oder sie zu schätzen als eine Gestalt Gottes. Es geht hier um das sich Gelüsten, um eine innere vikarische Erfahrung. Um ihrer zu gelüsten, hat schon Ehebruch mit ihr begangen in seinem Herzen. Herz ist hier wieder der innere Mensch, der Geist, die Seele des Menschen. Die drei kann man an dieser Stelle, könnte man an dieser Stelle auswechselnd gebrauchen. Es geht hier also nicht um physikalischen Ehebruch, es geht um Ehebruch in der eigentlichen Person. Hier wird die Frage beantwortet, wo Ehebruch zuerst geschieht. In den nächsten zwei Versen gibt uns Jesus eine radikale Alternative zu diesem Problem der inneren Lust. Man muss diese Verse nicht in Gegensatz stellen zu den wunderbaren Ausführungen des Paulus im Römerbrief über Sieg über Sünde, sondern sie im Einklang mit jenen verstehen. Sie sind aber etwas hart. Aber Paulus verneint nicht, dass man gegen die Sünde kämpfen soll. Die radikale Alternative, Verse 29 und 30. Wenn dein rechtes Auge dir eine Falle stellt, das Wort bedeutet eine Falle stellen. Übrigens, an dieser Stelle, sagt man uns, wird bemerkbar, dass Jesus ein Galiläer ist. Die Galiläer sprachen mehr in Bildern als die Judäer. Und manchmal konnten die Judäer die Galiläer nicht verstehen, weil sie eine solche starke Bildsprache führten. Auch bei uns ist es verschieden in Gegenden, wo weniger Intellektuelle sind, ist es üblicher, in Bildform zu sprechen. Man gebraucht schnell Losungen und so übertragene Gebaden. Ja? Das ist ein übertragener Ausdruck. Oder ein, wie soll ich das sagen? Wie nennt man solche Ausdrücke?
Bildhafte.
Wie?
Bildhafte.
Bildhafte Ausdrücke, ja. Ja, es sind schon Metaphern, ja. Im grammatischen Sinne, in bildhafte Sprache, metaphorische Sprache. Intellektuelle tendieren eher dazu, eine eher definitive Sprache zu sprechen. Sie wollen genau sagen, wie es ist, was nicht immer das Beste ist. Die bildhafte Sprache ist manchmal viel kräftiger. Jesus spricht hier eine bildhafte Sprache, die natürlich im übertragenen Sinne zu verstehen ist. Wenn dein rechtes Auge dir eine Falle stellt, reiß es aus. Wollte man das im wörtlichen Sinne gebraucht, da hätte man immer noch ein Auge, womit man sich gelüsten könnte. Ja? Also man weiß, darum geht es nicht. Reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist dir förderlich, dass eines deiner Glieder umkomme, nicht besser, sondern förderlich. Es ist wirklich etwas Positives, etwas Gewinnbringendes. Du hast jetzt ein Auge verloren, aber das war jetzt gewinnbringend. Dass eines deiner Glieder umkomme und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. Das heißt, man verliert etwas zugunsten des Nichtsündigens. Ein kleines Beispiel. Hier werden die Männer ganz besonders angesprochen. Die Frau wird hier an dieser Stelle vielleicht eher durchs Ohr angesprochen, wenn es um die Begegnung mit dem anderen Geschlecht geht. Der Mann eher über das Auge. Wenn der Mann also hier merkt, ich bin ständig in Versuchung, das plagt mich derart. Und er merkt immer beim Kiosk, da sind ja solche Bilder ausgestellt, oder irgendwo anders merkt er, da sind diese Bilder, die ihn reizen und so die Fantasie aufregen. Dann ist es besser, einen längeren Weg einzuschlagen und diese Stelle zu umgehen, auf Kosten von etwas, ja, lass es dir etwas kosten. Etwas, das sonst wesentlich wäre für dein Leben. Lass es dir ein Stück deines Lebens kosten, um nicht zu sündigen. Schneide etwas aus, etwas, das dir für dich wirklich wesentlich wäre. Lass es dir ein Auto kosten oder was immer, ja. Setze Prioritäten, mein Freund, sagt Jesus. Was ist dir nun wirklich wichtig, die Meinung Gottes oder deine Gefühle? Das ist letztlich alles nur Haut, wenn man einmal praktisch überlegt, ja. Es ist Blödsinn, dauert nur ein paar Minuten und es ist weg. Aber die Beziehung zu Gott ist eine ewige. Und du wirst ewig in der Hölle sein, wenn du nicht aufpasst. So etwas kann einen dorthin ziehen. Und wenn deine rechte Hand dir eine Falle stellt, hau sie ab und wirf sie von dir, denn es ist dir förderlich, dass eines deiner Glieder umkomme und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. Und wieder, wenn man es wörtlich nehmen wollte, man hätte ja immer noch eine andere Hand. Und das Letzte, das sollten wir vielleicht für morgen, nein, für übermorgen lassen, weil das doch etwas problematisch ist. Das Problem der Verwerfung der Frau, Verse 31 und 32. Dies ist das andere Problem. Bei der einen Seite, auf der einen Seite, im Verhältnis zur Frau ist man zu stark angezogen auf einer falschen Ebene. Auf der anderen Seite verwirft man die Frau, tut sie von sich. Und dort ist dieses Problem ein zweifaches. An zwei Stellen kann man die Frau verwerfen. Aber das müssen wir dann besprechen. Ich hoffe, Sie sind dann geduldig mit mir, weil ich eine Meinung äußern werde, die nicht immer vertreten wird im evangelikalen Raum. Aber jetzt genug. Vielen Dank.